Dort war wirklich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, wenden in drei Zügen die ganzen Sicherheitsfahrzeuge. Wir mit unseren Motorrädern gewendet, wieder vorne ran. Plötzlich kamen sie aus der anderen Ecke gelaufen. Da haben wir uns nur eine Lücke gesucht, Gas gegeben und sind mit dem ganzen Tross dort durch.
Weil das kann ja auch doof enden, ne? Also wenn man das dort nicht schafft.
Zugriff, Zugriff! Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen.
Hallo auch von mir. Die Biker-Saison läuft auf Hochtouren. Und Franzi und ich, wir haben uns gedacht, Mensch, wir haben doch auch Biker im Team der Polizei Sachsen, die das Ganze beruflich machen.
Ja, und einer, der ist heute im Studio, Polizeihauptkommissar Ringo. Grüß dich.
Ja, hallo ihr beiden.
Hallo Ringo.
Du leitest die Kratzstaffel in der Polizeidirektion Chemnitz.
Ja, genau so ist das.
Bist du mit dem Motorrad heute auch hier, Ringo?
Ja, natürlich.
Perfekt. Franzi und ich, wir gucken uns das Ding nach dem Podcast mal an. Und bevor es losgeht, hören wir mal ganz kurz in die Fakten rein.
Born to be wild bei der Polizei Sachsen. Von Geschwindigkeitsmessung auf Sachsens Straßen, über das Eskortieren von Staatsgästen bis hin zur allgemeinen Verkehrskontrolle. Die Motorradstaffeln der Polizei Sachsen übernehmen zahlreiche Aufgaben. Dabei gibt es keine zentrale Staffel. Vielmehr gehören die spezialisierten Kolleginnen und Kollegen zur Verkehrspolizei der Polizeidirektionen in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Regelmäßig trainieren sie gemeinsam, etwa das Eskortefahren in bestimmten Formationen. Statt Polizeimütze tragen sie den Polizeihelm. Sie sind im Dienst auch bei Wind und Wetter regelmäßig mit ihren Motorrädern unterwegs, aber auch mit dem Fahrrad oder dem Streifenwagen. Bei der Polizei Sachsen sind derzeit 74 Beamtinnen und Beamte Teil der sogenannten Kratzstaffeln, wie sie im Polizeigebrauch heißen. 8 davon gehören zur Chemnitzer Verkehrspolizei. Polizeihauptkommissar Ringo leitet das Team in der Kulturhauptstadt.
So Ringo, wir haben es gerade gehört. Es gibt bei uns bei der Polizei ja zentral zum Beispiel die Wasserschutzpolizei, die Reiterstaffel oder die Hundestaffel. Die gehören zur BEPO, die gibt es so nur einmal in Sachsen. Ihr als Motorradstaffeln gehört zu den Polizeidirektionen. Warum ist denn das so?
Ja, das ist historisch gewachsen. Polizeimotorradstaffeln gehören seit jeher zum Verkehrsdienst. Und aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die uns zugedacht sind, könnten wir einfach nicht kurzfristig immer reagieren. Ja, das geht ja von Verkehrsüberwachungsstreifen, Demolagen, andere Einsatzabsicherungen. Und das ist besser, wenn an jedem Standort möglichst eine Kratzstaffel vorhanden ist.
Angenommen, es wäre jetzt zentral hier in Dresden und es wäre eine Demo in Zwickau. Ihr müsstet ja quasi von hier aus Dresden anreisen, hattet die lange Fahrzeit, kennt euch in Zwickau vielleicht nicht so gut aus. Und so ist einfach der Vorteil, die Polizei, Motorradstaffel der Polizeidirektion Zwickau weiß genau, wo es lang geht dort.
Ja, genau so ist das.
Okay. Ja, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, Christian, als Beispiel Dresden. Es gibt nämlich zwei Polizeimotorradstaffeln bei uns, die schon, sage ich mal, weniger im Verkehrsdienst unterwegs sind, sondern die sich auch spezialisiert haben in Dresden und in Leipzig. Da werden die Kratz sozusagen für besondere Anlässe zurückgehalten.
Ja, das ist richtig. Wir haben also in Dresden und in Leipzig zwei Eskortenstaffeln, die über die entsprechende Anzahl von Motorrädern verfügen. Also eine große Eskorte sind so 15 Motorräder. Ja, und diese werden vorgehalten, damit die immer bei Staatsbesuchen und entsprechenden Anlässen dann zum Einsatz kommen können.
Aber Ringo, wie oft bist du denn mit dem Moped, Entschuldigung, mit dem Motorrad unterwegs?
Ja, also ich bzw. wir in Chemnitz fahren fast täglich mit dem Motorrad auf Streife. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, durchschnittlich fahren wir so 10.000 Kilometer im Jahr.
Krass. Und das mit dem Motorrad?
Das mit dem Motorrad.
Das heißt aber, wenn ihr täglich unterwegs seid, ist es zumindest in Chemnitz und Umland gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich euch mal auf dem Motorrad im normalen Verkehr sehe.
Ja, das könnte man so denken. Andererseits sind wir ja eine riesige Flächen-PD und so vereinzelt sich das wieder. Ja, okay. Also wir haben ja den Bereich Mittelsachsen, den Bereich Erzgebirge, die Stadt Chemnitz. Mhm. Und da muss schon ein bisschen Glück dabei sein.
Okay, das macht Sinn. Das haben wir auch manchmal bei Facebook. Fragen uns Leute, die seit Jahren nicht kontrolliert wurden mit dem Auto, ob es denn überhaupt noch Verkehrskontrollen gibt. Natürlich muss man diese, es gibt jeden Tag in ganz Sachsen Verkehrskontrollen, ob mit dem Fahrrad, dem Motorrad, dem Auto, zu Fuß. Aber natürlich gibt es bei, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Sachsen, zwischen 3 und 4 Millionen, glaube ich, können wir nicht jeden Tag kontrollieren. Das will man ja auch gar nicht.
Nee, das wollen wir auch nicht. Wir arbeiten lieber zielgerichtet, ja. Entsprechende Kontrollthemen, ja, Rotlichtkontrollen.
Okay. Und wenn ihr jetzt da jeden Tag unterwegs seid mit euren Maschinen, kann ich mir das so vorstellen, dass ich die Dinger, die Motorräder einfach so vom Grundmodell im Laden kaufen könnte? Oder was macht denn die so besonders?
Ja, also das Grundmodell der 1250 Kubik BMW, die kannst du natürlich im Laden kaufen. Mhm. Aber unsere Maschinen sind natürlich noch mit entsprechenden Zusatzeinrichtungen ausgerüstet. Ja, wir haben Blaulicht vorn, Blaulicht hinten. Hinten können wir zur Absicherung von Gefahrenstellen auf Gelblicht umschalten. Wir haben ein Funksystem an Bord. Wir haben einen Anhaltesignalgeber hinten.
Da also können wir Please Follow und sowas.
Please Follow, ja. Bitte folgen. Wir können Lauflichtpfeil einprogrammiert, können wir einschalten, um an Gefahrenstellen vorbeizuleiten.
Und dann habe ich gelesen im Intranet auch noch ganz spezielle Motorräder.
Nur in Chemnitz gibt es
sie. Nur in Chemnitz.
Ja, wir haben also 4 Victory Polizeimotorräder, genauso ausgerüstet mit Blaulicht, Funk und so weiter. Diese 4 Motorräder stehen bei uns in Chemnitz, sind im Rahmen eines EU-Projektes beschafft worden. Und die setzen wir allerdings größtenteils zu grenzüberschreitenden Kontrollen mit den tschechischen Kollegen ein.
Was macht die denn aber dann so besonders? Warum braucht ihr diese 4 anderen Motorräder, wenn ihr doch eigentlich BMWs habt?
Ja, die Victory-Motorräder haben ein höheres Stauvolumen, sodass wir dort quasi einen Laptop mit an Bord haben. Wir haben diverse Verkehrsüberwachungstechnik an Bord. Wir haben Drogentester an Bord, also ein mobiler Arbeitsplatz.
Ein richtiges Büro auf Rädern.
Und für jeden, der sich jetzt unter diesem Victory nichts vorstellen kann, das ja gerne mal googeln. Das sind so eine Art, ich würde mal sagen, laienhaft so Shopper-Motorräder, wie in Amerika.
Genau, das ist mal ganz was anderes als die Touren-BMW. Es ist ein Shopper-Motorrad.
Ich finde es ja nicht so schön, aber es ist ja, geht ja nicht nach mir.
Ist Geschmackssache auch.
Ja,
ne?
die Motorräder polarisieren tatsächlich. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass man einen Daumen nach oben bekommt.
Okay. Ja. Vielleicht gerade in der Shopper-Gemeinde, wer weiß. Ja. Ringo, jetzt kennen wir dein Arbeitsmittel, aber was genau hast du denn für Aufgaben als Motorradpolizist?
Ja, unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Das geht von der normalen Verkehrsüberwachungsstreife, was so das tägliche Brot ist, über die Absicherung von Großveranstaltungen, das können Demonstrationen sein, Sportveranstaltungen, Marathonläufe, Radsportveranstaltungen. Wir kommen im Rahmen von Großkontrollen zum Einsatz als Selektionsfahrzeuge. Das heißt, wir sind der Kontrollstelle vorgelagert, beobachten den ankommenden Verkehr. Und wenn Fahrzeuge, die in das entsprechende Kontrollthema passen, ankommen, dann nehmen wir die auf, schalten unsere Bitte-Folgen-Anlage ein und führen die den Kontrollkräften zu. Mhm. Ja, ich sag mal zum Beispiel Großraum-Schwerlastkontrollen, Tiertransportkontrollen, ja.
Dann seht ihr praktisch, was ich ein paar Abfahrten weiter vorne schon, diesen Tiertransporter sagt, hier, den sollten wir vielleicht mal kontrollieren und ihr nehmt den praktisch mit als Fänger und bringt den dann in die Kontrolle, wo die anderen Kolleginnen und Kollegen schon warten.
Den dann weg.
Aha, aber ihr macht auch so Verkehrskontrollen. Das hast du vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Das kommt die komplette Bandbreite an Verkehrskontrollen?
Ja, also unsere Bibel ist die Straßenverkehrsordnung. Mhm. Ja. Der Bußgeldkatalog, das Gesangsbuch, sagen wir immer.
Neben der PDV 100.
Neben der PDV 100. Und Verhaltensrecht, ja, Anlegepflicht, Sicherheitsgurt, Rotlichtüberwachung und. Zusätzlich sind wir im Tuning-Bereich unterwegs für Geschwindigkeitskontrollen.
Wie macht ihr das auf dem Motorrad?
Ja, Geschwindigkeit. Wir in Chemnitz haben zum Beispiel 4 Lasergeschwindigkeitsmessgeräte. Ja, die Laserpistolen, sagt man landläufig dazu. Ja, und die sind bei uns fast täglich im Einsatz.
Mhm. Okay, und bei den Schwerlasttransporten, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann hier so eine Mini-Eskorte?
Ja, also bei Schwerlasttransporten ist es so, dass es in der Regel ein Kontrollfahrzeug gibt, was eine Abfahrtskontrolle durchführt. Und wir mit unseren Grädern eskortieren das dann auch, machen die Kreuzung frei, blockieren den Gegenverkehr. Genau, dass der Schwerlasttransport freifahren kann.
Wir haben es ja vorhin schon gesagt, ihr seid jeden Tag unterwegs. Was macht ihr denn, wenn es schneit oder regnet?
Also Regen ist nicht ganz so schlimm.
Okay. Ja, aber eklig ja, auf jeden Fall, oder?
Es ist eklig, ist auch nicht so schön, wenn man bei Regen schreiben muss. Ja, wir haben ja kein Dach über dem Büro.
Stimmt.
Aber wir haben zwei Winterautos, einen Transporter und einen PKW.
Okay.
Und wenn es jetzt wirklich zu kalt wird oder erkältet ist das eine, aber Glätte, ja, dann steigen wir um aufs Auto.
Aber ansonsten bei Wind und Wetter draußen?
Bei Wind und Wetter draußen. Ja, wenn ich mich daran erinnere, als Highlight vorletztes Jahr der Transport des Chemnitzer Weihnachtsbaumes, das ist jedes Jahr so ein Highlight. Und vorletztes Jahr war es tatsächlich so, dass wir richtig in den Schnee gekommen sind mit unseren Motorrädern.
Ich habe das mal mit meiner Schwalbe auf dem Weg zur Schule. Ich hatte eine Schwalbe in der Schulzeit. Und ich kenne das, wie slippery das sein kann, wenn das rutschig und nass und gefroren auf der Straße ist. Da hat es mich mindestens einmal da auf dem Weg zur Schule hingelegt. Also nichts passiert, aber die rutscht halt einfach weg dann, ne? Wenn man dann um die Kurve sich reinlegt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz so leicht ist.
Ja, für euch auch. Die Fahrbahn war relativ frei.
Ja.
Das war soweit okay, aber durch den ständigen Schneefall hat es einem immer das Windschild zugeschneit und auch das Visier und man war ständig am Wischen.
Okay, Ringo, wir haben jetzt gehört, es gibt so eine Besonderheit in Dresden und Leipzig, dass die relativ oft so Staatsbesuche machen. Ich erinnere mich, ich habe mal so eine Übung begleitet mit der Kamera. Seid ihr bei sowas auch dabei?
Ja, also regelmäßig gibt es einmal im Jahr so ein gemeinsames Eskorten- und Motorradtraining. Vorletztes Jahr war das in Dresden, letztes Jahr in Leipzig.
In Dresden war ich dabei, genau, das war das.
Genau, und dann gibt es immer mehrere Termine und im Prinzip kann jeder Radfahrer aus Sachsen kann sich da einschreiben, sollte dort auch mitmachen. Dort wird geübt das Formationsfahren, quasi die Eskorte. Die größte Eskorte ist eine 15er-Eskorte, ja, 15 Motorräder im Keil. Das übt man, weil man fährt ja mit relativ geringen Abständen. Man muss alle Dinge gleichzeitig tun. Das geht vom Helm aufsetzen, über das Aufsteigen, das Motor anlassen und so weiter.
Die Geschwindigkeit halten vor allen Dingen auch, wenn das wirklich mal langsam ist.
Genau, die Geschwindigkeit halten. Ja, und man muss auch seine Position am Ende finden in der Eskorte, die einem liegt.
Mhm. Das heißt, jeder hat wie bei so einer Aufstellung, bei einer Tanzchoreo oder so, hat seinen festen Platz am Ende und wird auch immer wieder an die Stelle gesetzt. Also wenn einer immer rechts fährt, dann fährt er auch immer weiterhin rechts und am besten irgendwie an zweiter, dritter
Genau
Position.
So ist das. Ja, nicht jeder kann vorne der Erste sein. Und in der Regel ist es auch so, dass man immer denselben Vordermann und Seitenmann hat.
Ah, okay.
Ja, weil auf die muss man sich so ein bisschen verlassen können. Einstellen. Ja.
Welche Position hast du?
Vorne.
Ganz vorne.
Habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, aber in der Regel seitlich links.
Okay.
Und da ja Dresden und Leipzig regelmäßig die Eskorte stellt, arbeiten wir, also der Rest, dann als sogenannte Feger. Das heißt, wir fahren dann vor der eigentlichen Eskorte. Die Protokollstrecke ist in der Regel gesperrt. Mhm. Ja, und wir schauen, dass dort auch wirklich keiner ist, dass keiner aus irgendeiner Einfahrt rauskommt.
Okay. Ihr fegt die Straße praktisch frei.
So ist es.
Das kenne ich von der Bereitschaftspolizei noch. Da hatten wir auch auf die Aufgabe Feger.
Okay, ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt ein bisschen wild, was bei der Bereitschaftspolizei auch läuft.
Machen wir mal in einer anderen Folge, Franzi.
Ja, okay. Ringo, wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du denn? Und vor allen Dingen hat auch jeder dann ein eigenes Motorrad bei euch?
Ja, also wir in Chemnitz sind 8 Motorradfahrer. Das heißt, wir haben eine weibliche Motorradfahrerin.
Mhm. Cool.
Und, und 7 Motorradfahrer. Ja, bei uns ist so, jeder hat sein Motorrad, sein Stammmotorrad, also eine BMW. Und dann 2 Beamte teilen sich immer noch eine von den Victories.
Also erstmal gut, dass jeder sein eigenes Motorrad hat, aber warum ist das so?
Zum einen, wenn Einsatzlagen stattfinden und es wären 8 Motorradfahrer gebraucht, dann sind auch 8 da und es muss sich nicht gestritten werden um irgendein Motorrad. Dann muss man sagen, die Motorräder sind heutzutage so modern, es gibt dort so viele Einstellmöglichkeiten, mechanisch und digital, dass es einfach besser ist. Jeder hat sein Motorrad und weiß, was hat er wo hinterlegt, ja, auf welche elektronischen Knöpfe hat er was hinterlegt. Ja. Und es ist natürlich, ein Motorrad ist ein Balancefahrzeug, ein Fahrzeug, wo man doch eine erhöhte Anforderung an die Sicherheit stellen muss. Und ich weiß, wie ich mein Motorrad gestern abgestellt habe, was mit dem Motorrad passiert ist. Mhm. Ja, es kann also nicht passieren, dass irgendjemand über irgendeine Bordsteinkante da geholpert ist, aufgrund einer Verfolgungsfahrt oder wie auch immer. Das muss erst überprüft werden. Keiner weiß Bescheid und der Nächste nimmt das Motorrad und hat dann vielleicht einen Unfall. Ja.
Ja, aber wenn ihr jetzt einen Fall hättet, ein Motorrad geht in die Werkstatt, habt ihr dann da auch eine Reservemaschine?
Ja, wir haben noch eine ältere BMW aus der Vorserie und das ist in der Regel unsere Reservemaschine.
Okay, es wird also immer einsatzbereit auch auf dem Motorrad. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr zum Beispiel zusammen auf Streife seid, also ihr macht Verkehrskontrollen, ist das dann wie im Polizeistreifenwagen, dass da immer zwei Kollegen oder Kolleginnen und Kollegen zusammensitzen oder macht ihr das dann einzeln auf euren Motorrädern?
Ja, wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei uns in Chemnitz ist es so, dass wir größtenteils Einzelstreife fahren. Das heißt, jeder hat so seine Aufgabe, seine Ecke, wo er hinfährt. Natürlich trifft man sich mal gemeinsam und sagt, okay, die und die Uhrzeit dort und dort, macht eine gemeinsame Kontrolle. Das wird in anderen Dienststellen halt anders gehandhabt. Die fahren immer gemeinsam. Mhm.
Thema Verfolgungsfahrt, Ringo, du hast das vorhin schon angesprochen. Ich kann mir das aber jetzt nicht so vorstellen, dass ihr auf Biegen und Brechen, wenn ihr jemanden stellen wollt, da mit euren Maschinen mit 240 km/h auf der Autobahn lang brettert, oder?
Nee, um Gottes Willen. Also die BMWs schaffen schon diese Geschwindigkeit. Ja. Aber
das ist kein Vergnügen dann wahrscheinlich mehr.
Nee, das ist keine, weder Reisegeschwindigkeit noch angemessen, um dort eine wilde Verfolgungsjagd hinzulegen. Dafür muss man sagen, sind wir bei der Polizei viele und wir haben Funk an Bord. Und
dann kriegt man den anders auf anderen Mitteln quasi.
Genau, so.
Weil ich hatte nämlich einen Motorradpolizisten aus Leipzig bei mir im Studienjahrgang und damals war ich noch jung und hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber der meldete sich mal und sagte, es sei völliger Quatsch, dort immer neuere oder immer schnellere Maschinen zu kaufen, weil die Gefahr für euch als Polizisten auf diesem Motorrad einfach so exorbitant steigt, wenn man damit 300 km/h auf der Autobahn fährt. Das stelle ich mir auf. Meine Schwalbe hat bei 40 km/h immer schon, da hat alles gewackelt. Es kam mir super schnell vor. Es ist bei euren Maschinen mit 200 km/h, das kann ich mir auch vorstellen, das ist ja super gefährlich.
Aber Ringo fährt ja auch nicht regelmäßig 200 km/h, oder?
Nee. Natürlich nicht.
Ist den Wind in den Haaren spüren, so in meiner Vorstellung, ist das, was dir an dem Job so Spaß macht?
Ja, abgesehen, dass wir ja kaum noch Haare haben, haben wir ja einen Helm auf während der Fahrt.
Stimmt, und, ist ja nicht wie in Amerika.
Man muss allerdings sagen, ja klar, ja, also man ist bei Wind und Wetter ist man draußen unterwegs mit sich und seinem Motorrad. Ja, man hat immer den direkten Kontakt zum Bürger, also das spürt man auch. Ja, man wird eher mal angesprochen, ja, man sitzt nicht in irgendeiner Fahrzeugkarosse drinne, wo schon mal die Scheibe zwischen uns ist quasi, ja, sondern man fährt ja häufig auch mal mit hochgeklapptem Visier, ja, und da wird man schnell mal angesprochen. Als Motorradfahrer ist man eh so ein bisschen immer in die Ecke geschoben, Spezialist für Verkehrsthemen. Ja, und da kann man immer Rede und Antwort stehen. Ja. Was mir besonders gefällt, ist, bei Einsätzen ist man mittendrin, anstatt nur dabei. Das bedeutet, wenn du zu irgendeiner Großveranstaltung abgeordnet bist und bist mit dem PKW dort, dann stehst du halt an irgendeiner Kreuzung und das machst du von Freitag bis Sonntag. Mhm. Ja. So. Und mit dem Motorrad, dann hast du Lotsengeschäfte, dann musst du das machen, dann musst du die Strecke freihalten. Also du bist immer irgendwo mittendrin halt.
Hast du dein Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht?
Kann man durchaus sagen. Also ich bin früher auch schon sehr gern Motorrad gefahren. Mit 16 habe ich einen Motorradführerschein gemacht, hatte auch damals schon eine EDZ 150. Habe dann nach der Wende mir, da war ich schon Polizeimotorradfahrer, habe mir da eine K75 RT von BMW gekauft. Mittlerweile habe ich die nicht mehr, aber ich kann ja
beruflich
zur Genüge Motorrad fahren.
Ich kann mal noch erzählen, mein Papa hatte eine MZ immer in der Garage stehen und mein Bruder und ich, wir waren immer so ein bisschen dort rumgespielt und Papa war immer auf Arbeit, während wir dann irgendwie zu Hause gespielt haben in den Ferien und wir haben mal, die fuhr auch noch, wir haben mal wie so eine Art Glasur, Holzglasur in den Tank gefüllt und haben das Ding angemacht.
Nein!
Und die war danach komplett kaputt.
Oh ja. Gott.
Er hat sie dann verkauft, kaputt halt. Das tut mir leid, aber wir dachten, wir haben halt gespielt im Sinne von, das ist Benzin jetzt für uns und wir haben das da reingefüllt und nachher hat die Maschine, wir sind nicht gefahren damit, aber wir haben sie angemacht, auf jeden Fall dort auf dem Bock und damit ist dann diese Glasur überall reingelaufen und das war's dann.
Oh, also Papa muss sich wirklich sehr lieb haben.
Die war grün, die war so dunkelgrün.
Jetzt waren wir ja gerade bei Christian in Thüringen, da wo er herkommt, in der Heimat.
Und dem kaputten
Motorrad. Das bringt mich zur nächsten Frage, Ringo, seid ihr denn auch mal außerhalb von Sachsen unterwegs?
Sehr häufig sogar. Also es ist nicht unüblich, dass wir Anforderungen bekommen von anderen Ländern, Polizeien. Zum Beispiel Berlin werden wir häufiger angefragt, Sternmarsch, Staatsfahrten. Ich kann mich gut erinnern an den Einsatz in Hamburg, G20-Gipfel. Mhm. Ich war mit einem Kollegen das kleinste Lotsenkommando und wir hatten dort die Ehre, die Melania Trump zu lotsen. Und das war schon was Besonderes, ne? Dieser riesige Fahrzeugtross von den doch etwas größeren US-Fahrzeugen der Sicherheitskräfte. Wir haben die dann abgeholt, sind dann durch Zufall auf die andere Kolonne von ihrem Mann, vom Donald Trump, aufgefahren, haben uns mit denen verbunden und sind dann als riesiger Tross halt zum Ziel gefahren.
Dann musst du bei mir vorbeigekommen sein, weil ich war damals bei der Bereitschaftspolizei da eingesetzt, auch in Hamburg, und wir waren direkt beim Trump. Also man hat den durchs Auto gesehen. Ich erinnere mich, Ringo, ich habe dich da gegrüßt, weißt du noch?
Nee. aber das war schon ein besonderer Einsatz an G20-Gipfel.
Ja, ja, es gab auch unschöne Momente dort, kritische Momente. Ja, also es war also so, dass wir als Radfahrer nie als Spitze fahren durften. Wir hatten immer noch einen PKW vorneweg, weil es bekannt geworden ist, dass dort Gegendemonstranten Drähte quasi über die Straße gespannt haben und es dort wohl auch zu Unfällen, nicht bei uns glücklicherweise, aber gekommen sein muss. Gefährliche Sache. Ja. Wir hatten eine Lotsenaufgabe, sind dort mit dem chinesischen Staatsoberhaupt gefahren, in eine Straße reingefahren. Wie wir da reinfahren, kommt von der anderen Richtung, von der Gegenrichtung, der schwarze Block. Ja, also das war kritisch. Dort war wirklich, wie man es aus dem Fernsehen kennt, wenden in drei Zügen die ganzen Sicherheitsfahrzeuge. Wir mit unseren Motorrädern gewendet, wieder vorne ran. Plötzlich kamen sie aus der anderen Ecke gelaufen. Da haben wir uns nur eine Lücke gesucht, Gas gegeben und sind mit dem ganzen Tross dort durch.
Weil das kann ja auch doof enden, ne? Also wenn man das dort nicht schafft und die treffen quasi auf euch. Okay, das kann doof ausgehen. Ja. Ich erinnere mich auch in Hamburg, wir sind dann eine Nacht vorher quasi angereist und noch in der Nacht gab es dann aus einer Nachbareinheit die Hinweise, dass die halt durch so Krähenfüße gefahren sind. Also so kleine Metallsplitter auf der Straße wurden da verteilt und dann quasi Platten in den Autos. Und wenn da die Geschwindigkeit entsprechend hoch ist, kann das auch doof ausgehen, ne? Also das war schon nicht ganz ohne da in Hamburg auf jeden Fall.
Seid ihr da auch mit dem Motorrad dann hochgefahren nach Hamburg, die weite Strecke?
Nee, wir nicht. Die sächsischen Motorräder wurden mit einem LKW verlastet. Mhm. Wir sind dann mit dem Transporter hoch und dann waren ja die ganzen Fahrzeuge von mehr oder weniger allen Einheiten waren gesichert abgestellt in dieser Messe.
Sicherlich wart ihr da nicht alleine, da habt ihr dann bestimmt auch noch Kollegen aus, weiß ich nicht, Brandenburg oder Schleswig-Holstein, ich weiß gar nicht, wo es überall Motorradstaffeln gibt, getroffen.
Naja, die sind teilweise mit einem 40-Tonner Sattelzug gekommen und hatten das alles quer mit BMWs vollgeladen in zwei Etagen.
Krass. Das ist ja wild.
Ja. Naja, muss auch sein, damit das halt da hochkommt. Sonst, weil man kann sicherlich von Chemnitz aus nach Hamburg fahren, aber dann bist du halt dann auch entsprechend erschöpft, glaube ich, ein bisschen. Ne?
Naja, man merkt das dann schon.
Ja, das sitzen die ganze Zeit da. Ja. In dieser Haltung nach vorne gebeugt. Da hätte ich irgendwann Rücken, glaube ich. Ringo, du hast ja jetzt echt wahnsinnig viel Erfahrung mittlerweile bei der Motorrad-Shuffle. Da erlebst du sicher viel. Gab es da auch schon so ein paar kuriose Einsätze?
Zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir eine Zweiradkontrolle. Ging es um Simson-Treffen. Und im Rahmen dessen hatte ich dann eine Verfolgungsfahrt. Da wollte ich eigentlich so ein Moped kontrollieren. Mhm. Ja, die dürfen ja nur maximal 60 fahren. Und tatsächlich ist er dann mit 104 km/h vor mir hergefahren.
104?
104.
Also ich habe es ja vorhin gesagt, bei meiner Schwalbe war bei 40 schon, dass da alles wackelte.
Ja.
Da will ich nicht wissen, wie das bei 104 auf diesem Moped aussah. Aber hast du ihn gekriegt oder wie lief das?
Ich habe ihn gekriegt. Wir sind ein paar Runden gefahren dort. Er ist über Gehwege gefahren, er ist durch Privatgrundstücke gefahren, durch Baustellen. Also mit dem Streifenwagen wäre da Ende gewesen. Mit der BMW gut durchgekommen und immer rangekommen. Ja, irgendwann hat er dann aufgegeben.
Ja. Naja. Der Sprit ist wahrscheinlich bei ihm auch relativ schnell. Ne? Er hat dann bei 104 wahrscheinlich einen extremen Verbrauch und der Tank ist ja jetzt nicht so groß bei diesen Simsons.
Das Schlimme war ja, dass er bremstechnisch dort.
Ja, auch.
Das wäre dann das nächste gewesen, was er hätte umgebaut. Also, ja, das
stimmt, die Bremsen sind für solche Geschwindigkeiten gar nicht ausgelegt. Ja. Ne?
Aber Lösung wahrscheinlich nur Flippen weg.
Ja, also vorläufige Festnahme, dann seinen Eltern übergeben, Fahrerlaubnis weg, Moped erstmal weg. Mhm. Ja.
Für das Simson-Treffen natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Wenn sich da einer der Teilnehmenden so
daneben benimmt.
Naja, Auswirkung war dann, dass der Anmelder des Treffens, das Treffen an sich fand ja auf dem Privatgelände statt, ja, und die haben dort ein bisschen so Showstrecken gehabt und dies und das, die für nachmittags geplante Ausfahrt tatsächlich abgesagt hat. Mhm. Ja, weil wir hatten dann auch nochmal ein Kooperationsgespräch mit ihm und haben ihm auch gesagt, er muss halt auch garantieren, dass alle Teilnehmer und insbesondere die Fahrzeuge auch der Vorschrift entsprechen. Mhm. Und da hat er dann kalte Füße gekriegt, weil das konnte er offensichtlich nie.
Ja, aber ihr Biker seid ja auch eine eingeschworene Gemeinschaft. So, wie werdet ihr denn da generell wahrgenommen?
Immer abgrüßen.
Ja, immer abgrüßen, aber vielleicht nimmt man euch ja auch positiver wahr als jetzt so einen Streifenpolizisten im Auto.
Ja, also man grüßt sich tatsächlich. Ja. Man winkt mal oder zeigt mal die linke Hand.
Mhm. Zeig mal doch die linke zum Gruß. Ne?
Die linke zum Gruß, ne? Genau.
Ich kenne das also, ich habe so einen E-Roller jetzt mittlerweile und da grüßt mich zwar keiner, aber ich kenne das dort vom Motorradfahren.
Ja, ich kann dich ja mal grüßen, wenn du mir entgegenkommst. Ja, also natürlich im Freistaat Sachsen, wir kennen uns alle. Ja. Ja, durch die gemeinsamen Trainings, durch die Vielzahl der gemeinsamen Einsätze kennt man sich, man unterstützt sich gegenseitig. Es gibt ein jährliches Verkehrssicherheitsevent im Freistaat Bayern in Kulmbach. Das ist eine der größten Motorradsternfahrten mit dem Motto Ankommen statt Umkommen. Ja, dort sind wir regelmäßig dabei. Im letzten Jahr gab es dort 30.000 Zuschauer. Wow. Ja, das ist zu dieser Sternfahrt, die dann am Sonntagmorgen immer in einem Corso quasi mündet. Da gibt es also ein Motorradcorso, da nehmen um die 4.000 Motorräder teil.
Aber nicht nur Polizistinnen und Polizisten auf Motorrädern, auch Zivile.
Alles Zivile.
Ja. Aber auch Polizei.
Auch Polizei. Also Polizeimotorräder, circa 200. Mhm. Ja, so kennt man sich, hat man auch international Kontakte. Der Kollege hat viel Kontakt mit Italienern. Ich halte Kontakt zum Kollege aus Rumänien.
Der hat eine lange Anreise.
Der gewinnt auch immer, da gibt es verschiedene Preise. Ja, und er gewinnt immer den Preis für die weiteste Anfahrt.
Kommt aber mit dem Motorrad auch.
Der kommt mit dem Motorrad, 2 Tage mit Übernachtung.
Krass.
Ja.
Okay.
Cool, aber da seid ihr ja ganz, ganz nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Motorrad. Ne? Mit denen macht ihr das gemeinsam.
So ist es.
Schön.
Ja, voll gut.
Ansonsten von der Bevölkerung her wird man durchaus positiv aufgenommen. Ja, es überwiegt das Positive, muss man auch sagen. Obwohl wir natürlich immer auch dafür bekannt sind, dass wir halt Verkehrsüberwachung durchführen. Ja, sprich, wir sind die, die den Leuten ans Portemonnaie gehen. Aber man muss sagen, 90% der Leute, mit denen wir in Kontakt kommen, und man muss sagen, es sind ja nur Verkehrshinder, ja, kann man dann immer noch ein normales Gespräch führen. Wenn ich das so bei Kollegen sehe, die auf dem Revier sind, die also einen ganzen Schichtrhythmus mehr oder weniger immer wieder mit Konfliktpotenzial zu tun haben, das kann man ja bei uns nicht so sehen.
Das ist ja das Schöne bei euch. Angenommen, ihr kontrolliert es vor so einer Schule, die 30, wo 30 gilt, ihr blitzt da. Ich glaube, da ist das Unrechtbewusstsein, wenn man da mit 50 langfährt und die Gefahr dann erkennt, ist da mehr da als bei jemandem auf dem Revier, wenn die jetzt zu einem Sachverhalt fahren, wo jemand betrunken jemand anders verprügelt hat und dann hat man mit zwei Betrunkenen zu tun. Das gibt es ja bei euch nicht, sondern eher so im Sinne von, ja, Ringo, du hast recht, ich war hier wirklich mit 50 km/h, das geht mit den Kindern hier wirklich nicht. Das ist wirklich ein bisschen zu gefährlich gewesen.
Ja, ja. Kann man so sagen.
Ja, okay. Ringo, nochmal ganz kurz Thema Geschwindigkeitskontrollen. Im März diesen Jahres kam die Verkehrsunfallstatistik für Sachsen für 2024 raus. Und da sind die Zahlen bei den Unfällen mit Motorrädern um 20% gestiegen.
Ja, das zeigt natürlich, dass man den Kontrolldruck durchaus noch erhöhen sollte. Mhm. Und es ist leider so, wir führen ja in den Sommermonaten regelmäßig Zweiradkontrollen durch, da wir ja auch im Erzgebirge und auch in Mittelsachsen Bikerstrecken haben, die gerne befahren werden. Ja, und wenn wir dort Kontrollen machen, es gibt Stellen, da ist 160 km/h geblitzt bei erlaubten 50 an der Tagesordnung. Das muss man wirklich so sagen. Ja, also solche Kontrollen sind notwendig und das ist die mangelnde Sensibilisierung der Biker. Mhm. Ja, die bekommen dort so einen Teil mit Unmengen PS.
Kann jeder kaufen, ne?
Kann jeder kaufen. Und dann geht's los. Dann wird am Gashahn gedreht.
Das ist eine gewisse Überschätzung vielleicht auch. Also wenn man auch sieht, dass die Unfälle ja auch steigen, wahrscheinlich auch mit viel Geschwindigkeit oft zu tun hat.
Das Problem ist, die Biker denken nicht mit. Ja, nicht alle, aber wenn man so einen Unfall mal gesehen hat, wo es jemand ein Bein abgerissen hat, ja, ich habe sowas schon gesehen, der einfach zu schnell war in der Kurve, in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dann war es das. Die müssen sensibilisiert werden, dass sie nicht alleine auf der Straße sind, ja, und dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mit ihrer Geschwindigkeit und ihren Beschleunigungswerten. Mhm. Ja, für die macht das Spaß, mal so zack und dann von 0 auf 100. Ne? Mhm. So, aber der Gegenüber, der muss das erkennen. Und ich habe als Biker eine schmale Silhouette. Ich habe zwar ein vorgeschriebenes Licht, ich muss mit Licht fahren, ja, damit ich erkannt werde, aber der andere muss auch die Möglichkeit bekommen, das zu erkennen. Mhm. So. Und von daher sind wir schon sehr aktiv, was solche Kontrollen betrifft und auch Präventionsveranstaltungen, ja, das Gespräch suchen, kann man alles machen, machen wir auch. Aber offensichtlich fruchtet es noch nicht ganz.
Ja, ihr habt noch, vielleicht ändert sich das zur nächsten Verkehrsunfallstatistik. Ich hoffe, es hören sehr, sehr viele diesen Podcast und nehmen sich diesen Präventionstipps an und überlegen vielleicht nochmal, mit wie viel km/h es hier auf der Landstraße zugehen muss. Mhm. Gerade so im Kurvenbereich.
Ist dieses Thema, du bist ja selber dann Biker mit, wie sagt man, mit Herz und Blut, sagt man das so?
Mhm. Ja, ja.
Ist das dieses Thema, was dir dann vielleicht auch einen Antrieb gibt, zu sagen, Mensch, du nimmst dir halt diese Verkehrsunfallstatistik und siehst, dass die Zahlen gestiegen sind und willst jetzt aber auf die Biker drauf einwirken, dass sie halt vorsichtiger fahren, dass sie sich mehr Gedanken machen dabei?
Sicherlich kann man seine Kontrollen auch anhand dieser Unfallstatistik ausrichten. Mhm. Ja, man kann schauen, wo sind Unfallhäufungsstellen, ja, wo gibt es Probleme, wo kann man auch auf den Verkehrsraum einwirken. Ja, haben wir ja in der Sächsischen Schweiz, ja, wo dann leider Gottes am Wochenende Streckenverbote gelten.
Stimmt, bei Segnitz oder sowas.
Genau, wo ich dann mit dem Motorrad, das sind dann so die Auswirkungen. Wenn es gar nicht mehr geht, dann greift halt nur noch sowas.
Was ist denn, wenn ich zu euch kommen würde, Ringo? Kann ich mich bei euch bewerben als Polizist? Ich will mitmachen, ich will Motorrad fahren jetzt morgen.
Ja, du kannst, also Voraussetzungen, ja, du solltest einen Motorradführerschein besitzen.
Muss ich mal nachholen?
Man kann den auch bei der Polizei noch machen, aber günstiger ist natürlich, du hast schon einen Motorradführerschein, hast Vorerfahrung.
Habe ich auf dem Roller und der Schwalbe?
Wenn du den Lack irgendwo in den Tank kippst.
Wird da sowas nochmal überprüft, wie so ein polizeiliches Führungszeugnis? Oder da, ja, ja, also hier, den können wir nicht nehmen.
Naja, und dann, ja, und was wichtig ist, du solltest eine gewisse polizeiliche Erfahrung bereits haben. Okay. Ne? Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir häufig Einzelstreife fahren. Ja, und wir sind immer noch Polizisten und keine reinen Biker. Und es kann also jederzeit passieren, auch dass du zu atypischen Einsätzen fahren musst. Ja, also bei mir war es so, während der Streifenfahrt, Funkspruch, wer ist in der Nähe, da zerlegt jemand eine Straßenbahn. Und dann kannst du natürlich nicht sagen, ach naja, ich bin hier nur für die StVO zuständig.
Ja. Straßenverkehrsordnung.
Also, ja, und also erstmal Blaulicht angemacht, dort in die Nähe gefahren, dann Blaulicht ausgeschalten. Es war schon dunkel. Also das Schöne ist, wir haben ja an unseren Motorrädern, die sind ja so modern, wir haben eine Tarnlichtschaltung, das heißt, da drücke ich einen Knopf, da sind alle Lichter aus. Da sieht man mich nicht mehr an. Dann kann ich ganz langsam um die Ecke fahren und tatsächlich war er noch da.
Aber du siehst ja auch selber nichts mehr, oder?
Das normale Licht geht noch wahrscheinlich.
Es geht nichts mehr.
Gar nichts mehr?
Es geht nichts mehr. Aber man fährt ja ganz langsam um die Ecke. Okay. Das ist ja nur für die letzte Annäherung, dass man erstmal gucken kann. Lage sondieren. Aha. Dort und dort ist er. Die Leute haben dann schon gezeigt und dann habe ich ihn dort auch vorläufig festnehmen können.
Okay. Ja. Aber wenn Christian jetzt zum Praktikum kommen wollen würde, könnte er sich bei dir auf den Sozius erstmal setzen?
So. Wie soll denn das aussehen?
Weiß nicht. Ganz also, fest geklammert.
Tatsächlich geht das natürlich auf den BMWs nicht, ja, weil das Einsitzermaschinen sind. Und die Victories verfügen zwar über einen Sozius-Platz, aber ja, so ein Klammeräffchen hinten drauf, das weiß nicht wie der Übrige das dann findet.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählen darf, aber ich war ja auch mal jung und damals war ich mit einem Biker zusammen.
Das darfst du nicht erzählen,
und
Franzi.
Und der hatte nur er hatte eine Shopper und die hatte nur einen Sitz. Und dann hat er sich so ein Teil besorgt, das war ein Sitz mit Saugnäpfen und dann hat er einfach hinten drauf gemacht und dann saß ich auf diesem Saugnäpfen, auf diesem
Franzi, das hättest du nicht erzählen sollen.
Der Ringo, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Keine Ahnung, aber es war sehr wild.
Der gerade schon seine Handschellen. Das wird jetzt hier direkt die Vorläufige
Festnahme. Das ist doch schon verjährt. Da war ich noch jung.
Oh, oh.
Nee, aber ich weiß nicht, ob sowas erlaubt ist, aber ich fand es sehr wild. Ne? Also ich saß da hinten drauf und habe mir gedacht, wenn jetzt wir um die Kurve fahren und dieser Saugnapf rutscht.
Sag nochmal einen Namen von dem Mann, der das gemacht hat.
Das verrate ich natürlich nicht. Ich schütze meine Quelle. Ja. Ja, gut, Rego, du bist 53, du hast vermutlich schon viel erlebt. Vielleicht auch, dass Leute mit einem Saugnapf hinten auf dem Moped drauf sitzen. Seit wann bist du denn bei der Polizei?
Ja, ich bin also schon sehr lange bei der Polizei. Ich habe 1991 in Dresden bei der Bereitschaftspolizei nochmal eine Lehre angefangen.
Krass, da war ich eins.
Ich lege noch einen drauf, ich war zwei.
Und damals war die Lehrzeit 3 Jahre geplant. Muss man dazu sagen. Nach 1,5 Jahren wurden Zwischenprüfungen geschrieben und dann wurde uns mal so aus der Kalten rausgesagt, das war jetzt eure Abschlussprüfung, es geht los, der Freistaat braucht Beamte.
Schnellbesuchung.
Der Personalmangel war da damals schon, glaube ich, ganz krass. Ja.
Dann nach der Wende dann vor allen Dingen. Ne?
Durch die Wende, haben viele die Polizei verlassen müssen, wie auch immer. Und die Stellen mussten halt aufgefüllt werden. Ne?
Verrückt.
Ja.
Und bist du dann direkt in die Motorradstaffel gekommen?
Ja, ich hatte also das Glück, im Frühjahr 93, als wir fertig geworden sind, direkt in die Verkehrspolizei in Chemnitz zu wechseln. Bin dann dort im Verkehrsüberwachungsdienst gekommen. Es wurde dann ziemlich zeitnah eine Gradstaffel gegründet. Da wurde gefragt, wer hat Interesse, wer hat die Voraussetzung und ja.
Da hat Ringo gesagt, das mache ich.
Genau so ist das. Das ist mein Ding, ich bin dabei und seitdem bin ich Urgestein der Chemnitzer Kratzstaffel.
Gründungsmitglied.
Aber, Ringo, wir sehen es ja auf deinen Schultern, für alle, die es jetzt nicht sehen können, du hast silberne Sterne. Jetzt hast du gerade von der Ausbildung gesprochen. Für die silbernen Sterne brauchen wir aber ein Studium. Wann hast du denn das gemacht?
Ich hatte also alles erreicht, was man so im mittleren Dienst erreichen konnte. Mhm. Ja, ich war damals schon stellvertretender Dienstgruppenführer, mal mehr, mal weniger. Es kam dann die Zeit, als immer mehr Jungkommissare in die Dienststellen kamen. Mhm. Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich mich dort auch weiterentwickeln möchte oder nicht. Habe mich für Rothenburg beworben.
Also für das Studium?
Für das Studium. Aber ich hatte zu DDR-Zeiten kein Abitur gemacht. Mhm. Und ich hatte das Glück, das gab es damals noch, dass ich quasi ein Jahr lang abgeordnet wurde zur Erlangung der Fachhochschulreife.
Mhm. Also freigestellt?
Freigestellt, ja. Also bei voller Bezahlung, wenn man das sagen darf, habe ich mich auf die Schulbank gesetzt. Ja, das war, wenn man das jetzt rückwirkend betrachtet, wie im Film Die Feuerzangenbowle, wer das kennt. Mhm. Ja, wir waren dort vier Beamte in meiner Klasse, alles schon lebensälter, 30, 35, und saßen dort so mit 17, 18 Jahren auf der Schulbank.
Ach, das war eine richtige Schule, ganz normal.
Das war eine ganz normale,
sehr verrückt,
Schule in Chemnitz. Okay. Ja.
Krass, und dann hast du in einem ein Jahr
dein Abitur nachgeholt. Technische Ausrichtung war das an der Richard-Hartmann-Schule in Chemnitz. Ja, hab das dort ein Jahr gemacht und logischerweise bestanden. Und dann ging es ab nach Rothenburg.
Ah. Welcher Jahrgang?
Das war der 13. Jahrgang.
Ah, da haben wir uns fast verpasst. Ich war der 18. Also fünf Jahre nach dir. Krass, so lange ist das gar nicht her, ne?
Verrückt. Jetzt muss man ja aber auch Glück haben, dass wenn man das Studium gemacht hat, dass man am Ende im besten Fall wieder dahin kommt, wo man hergekommen ist. Du bist wieder zur Verkehrspolizei gekommen, Ringo?
Ich hatte das Glück, bin nach meinem Studium wieder in meine alte Dienststelle zurückgekommen. Allerdings konnte ich erst mal eine Weile nicht Motorrad fahren, weil, naja, es gab damals zwei Außenstellen noch in der Verkehrspolizeiinspektion. Und ich wurde dann in Stolberg eingesetzt, war dort Dienstgruppenführer einer Verkehrsüberwachungsdienstgruppe, war dann eine Weile Außenstellenleiter und dann wurde Stolberg abgewickelt. Das war auch eine meiner Aufgaben.
Abgewickelt heißt geschlossen?
Geschlossen, ja. Die Kollegen wurden dann größtenteils nach Chemnitz versetzt. Mhm. Und in der Zeit hat sich in der Kratzstaffel wieder was geändert. Da ist der Chef auf einen anderen Posten gekommen und da habe ich wieder gesagt, ich würde das gerne wieder machen. Und seitdem fahre ich wieder Motorrad.
Zack, war der Ringo wieder da und hat gesagt, Zack. Das würde ich, das nehme ich wieder.
Und jetzt leitest du das Team und damit hast du ja quasi beruflich alles erreicht, oder?
Beruflich alles erreicht. Natürlich gibt es immer noch Sachen, die einem antreiben.
Ja.
Das ist die Arbeit für Verkehrssicherheit im Straßenverkehr. Man kann jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, viel bewegen für Nachwuchs und Kollegen. Ja. Also ich unterstütze ja die Polizeifachschule in Chemnitz, dann die Fortbildung in Bautzen, trete dort als Gastreferent auf für in Sachen Tuning. Mhm. Genau, einmal im Jahr sind wir regelmäßig in Rothenburg, dort im Wahlpflichtfach Enforcement.
Was heißt Enforcement?
Verkehrsüberwachung.
Ja, ja.
Aha.
Was ich auch schon machen durfte, war, wir haben verschiedene Lehrfilme gedreht, unter anderem den Lehrfilm Motorradkontrollen.
Ah, okay.
Da konnte ich schon ein bisschen Erfahrung vor der Kamera sammeln.
Mhm. Du bist praktisch Schauspieler dann auch. Noch mehr erreicht beruflich.
Aber ich weiß, es gibt manchmal im Fernsehen, vielleicht kennst du das, diese Polizeifilme Achtung, Kontrolle, da gibt es auch manchmal was mit der Motorradstaffel, habe ich schon mal gesehen.
Ja, das stimmt. Die hatten bei uns mal angefragt.
Aber bei euch waren die auch?
Ja, ja. Aha. Und zwar wegen den Victory-Motorrädern.
Aha, gut, das macht Sinn. Die sind Shoppern, ja.
Die waren dort relativ frisch in Dienst gestellt. Mhm. Ja, sind durch die Medien gegangen und dann hatte uns Achtung, Kontrolle mal angefragt und sind dann bei uns mal mitgefahren.
Okay. Christian interessiert sich dafür, weil er selber auch schon im Fernsehen war.
Ja, ist egal. Aber dienstlich halt war
ja,
das.
Ja, naja, Ringo ja auch, ja, dienstlich, ja, ne?
Genau. Mit da kann man die also bei Achtung Kontrolle auch irgendwo mal sehen. Bei YouTube ist das bestimmt.
Genau, YouTube, okay. Achtung Kontrolle, Victory.
Guck ich mir mal an, Ringo.
Findest du das?
Ja, ja. Vielleicht gefallen dir dann die Maschinen ja doch noch.
Glaube ich nicht. Aber zum Praktikum komme ich trotzdem zum Ringo. Ja. Mit meinem E-Roller komme ich an, mache den Führerschein bei euch und fahre von mir aus auch mit der Victory dann nach Tschechien und mache da grenzübergreifende Kontrollen.
Ja, gern.
Ringo, du bist beruflich viel unterwegs draußen. Trifft das denn auch auf den privaten Ringo zu oder bist du da eher ein bisschen ruhiger?
Jetzt wird's deep. Franzi fragt immer die deepen Fragen.
Naja, einer muss ja.
Ja, der private Ringo ist eher so ruhe- und rastlos. Also was mir tatsächlich schwerfällt, ist wirklich mal ein ganz ruhiger Ringo zu sein. Mhm. Ja. Um runterzufahren, um abzuspannen. Also natürlich Familie, das ist klar. Mhm. Ich bin Imker.
Ah, okay.
Ja.
Mehr?
Also ich habe das wirklich was einen Ruhe bringt, ja, wo man runterfahren kann und runterfahren muss. Ich habe also immer so ja, zwischen 10 und 5 Bienenvölker bei mir im Garten stehen und Imkere da so nebenbei, als Hobby-Imker. Mhm.
Muss ich mir das dann auch so vorstellen, in so einem weißen Anzug mit so einem großen Hut und vorne mit so, einer, mit so einem Netz im Gesicht und
na,
so?
Ja, genau.
Hast du Honig dabei?
Ja, tatsächlich kann ich dir ein Glas geben.
Sehr gut.
Als ob du es gewusst hättest.
Noch was?
Ja, und dann befasse ich mich noch mit Stereofotografie.
Was ist das? Was ist Stereofotografie?
Ja, Stereofotografie, also Raumbildfotografie. Wir haben ja alle zwei Augen und so habe ich Kameras, die zwei Objektive haben.
Ah, okay.
Ja, und wenn ich fotografiere, nehme ich immer zeitgleich zwei Bilder auf und mit verschiedensten Wiedergabetechniken kann man sich die Bilder dann quasi räumlich betrachten.
Ach, das ist ja
also
krass.
Das klingt super spannend. Ich kann mir darunter aktuell noch gar nicht so richtig vorstellen.
Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm, aber ich erinnere mich jetzt, wo du es gerade erzählst, gibt es ja auch Dokus immer über den Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, die Engländer haben damit damals im Zweiten Weltkrieg in Deutschland so Industrieanlagen fotografiert und haben dann geguckt, ob das unterirdisch oder sowas sein könnte. Meine ich mich zu erinnern. Vielleicht
ja,
ist das
genau.
Sowas.
Ah. Genau. Na, also das ist krasse Sache. Ein Part der Stereofotografie, ist quasi die Luftaufklärung.
Ja.
Ja, man fliegt mit dem Flugzeug über so ein Gelände, ja, fliegt dort gerade hin und macht nacheinander Bilder. Ja, und wenn man die dann, wenn man, sagen wir mal, das Bild 1 und das Bild 6, je nachdem, wie groß diese Stereobasis, sagt man, dann sein soll, dann nimmt man die, betrachtet die wieder und dann sieht man das, was man fotografiert hat, räumlich. Und dann erkennt man natürlich, ja, Industrieanlagen, Militäranlagen, ach, Fahrzeuge viel besser, weil es halt sich abhebt. Ne?
Ja. Krass. Wie bist du persönlich auf so ein Hobby gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also Fotografie hat mich schon immer interessiert. Und dann gab es zu DDR-Zeiten, gab es so Dia-Serien in 3D, ja, wo immer so Bilder nebeneinander geordnet waren. So, und die sind mir irgendwann dann mal wieder in die Hände gekommen und dann habe ich mich mehr damit befasst, wie macht man sowas, wie geht das, ein, zwei Bücher gekauft und ja.
Los geht's.
Und dann ging das los. Ja, nun bin ich unter anderem in der Deutschen Gesellschaft für Stereoskopie, in der Untergruppe der Raumbildfreunde Sachsen.
Was es alles gibt.
Die Raumbildfreunde Sachsen, ja.
Und internationale Vereine gibt es da, ne, die National Stereoscopic Association in Amerika.
Boah. Verrückt.
Also, ja.
Krass.
Das ist echt verrückt, was man so, also wie man seine Kolleginnen und Kollegen so kennenlernt und was es so für Hobbys gibt. Und
wir müssen mal einen Podcast machen, Franzi, wo wir nur über das Private
die kuriosesten
sprechen.
Hobbys von Polizeibeamtinnen und Beamten.
Ja, müssen wir mal anfragen, ob jemand das noch toppen kann
das
vom Ringo
hin.
Ich hab auch dann tatsächlich eine Stereokamera mit, na, und Ich denke, dann kriegen wir das hier noch hin, dass wir hier nochmal ein Foto machen.
Ach so, das ist cool. Ja, das probieren wir gerne aus.
Cool.
Super gut.
Sehr gut. Ringo, damit sind wir durch. Unsere Zeit läuft ab. Wir sagen vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, Franzi nascht jetzt noch ihren Honig. Und wir sagen beide Dankeschön, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann kennt ihr es. Alle gängigen Plattformen findet ihr im Netz. Da könnt ihr uns abonnieren. Und für Fragen, Anregungen und Themenideen schreibt ihr uns einfach eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Das war's für heute. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Tschüssi.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.